Kontext mit Günther Keindelstorfer.
Am 8. März begehen Frauen und Männer in aller Welt den Internationalen Frauentag. Ein guter Anlass, um sich zu fragen, was wurde eigentlich aus dem Feminismus, 50 Jahre nachdem die zweite Frauenbewegung begann, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Die Autorin Erika Fischer muss es wissen, ist sie doch eine der Galionsfiguren der deutschen und österreichischen Frauenbewegung von den frühen 70er Jahren bis heute. Feminismus Revisited, so heißt ein druckfrisches Buch, in dem Erika Fischer die Errungenschaften der Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten einer sympathisierenden Revision unterzieht. Mehr über Erika Fischer und ihr aktuelles Buch erfahren Sie in einem Studiogespräch in etwa einer Viertelstunde. Und das sind die weiteren Themen.
Von Gorbatschow bis Putin.
Die US-amerikanische Autorin Masha Gessen erzählt, wie Russland die Freiheit mit Gorbatschow gewann und mit Putin wieder verlor.
Was Frauen wirklich wollen.
Die deutsche Journalistin Caroline Rosales lotet den Grundwiderspruch im Leben vieler Frauen von heute aus. Gleichzeitig emanzipiert sein und sich begehrt fühlen wollen.
Zwischen Waterloo und Sarajevo.
Richard J. Evans, langjähriger Professor für neuere Geschichte an der Universität Cambridge, ist einer der renommiertesten Historiker der Gegenwart. Zu seinen Spezialgebieten zählt die Entwicklung Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert und die Geschichte des Dritten Reichs. In seinem jüngsten Buch mit dem Titel »Das europäische Jahrhundert«, stolze 1000 Seiten stark, beschäftigt sich Richard Evans mit den epochalen Umwälzungen, die unseren Kontinent zwischen 1815 und 1914 erfasst haben. Das 19. Jahrhundert mit all seinen Aufbrüchen, Umstürzen und Umbrüchen war das wahrhaft europäische Jahrhundert, meint Richard Evans, im Guten wie im Destruktiven. Unser Rezensent Wolfgang Seibel zeigt sich beeindruckt von diesem Band.
Wenn ein Historiker ein Buch schreibt, das 1024 Seiten umfasst und doch auf keiner Seite langweilt, dann muss er vieles richtig gemacht haben. Richard Evans ist dieses Kunststück gelungen. Seine Darstellung des 19. Jahrhunderts ist immens faktenreich, aber nie trocken oder dozierend, sondern immer anschaulich und spannend zu lesen. Hier haben nicht nur die großen Herrscher und Politiker ihren Auftritt, sondern auch Leibeigene, Bauern oder einfache Infanteristen. Menschen mit schillernder Biografie, die jedes der 8 Kapitel eröffnen und den Leser sofort für das jeweilige Thema einnehmen. Evans, der sich in der Tradition der in den 1970er Jahren aufgekommenen Sozialgeschichte sieht, will Geschichte aus globaler bzw. transnationaler Perspektive erzählen und dabei zugleich einen Eindruck von der Atmosphäre jener Zeit vermitteln.
Noch immer behandeln die meisten die Geschichte Europas die verschiedenen Nationen, Staaten der Reihe nach sozusagen. Und ich sehe die Geschichte Europas in einem globalen Kontext und ich versuche dann sowohl die Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Teilen Europas herauszuarbeiten, als auch dann die Unterschiede zwischen den verschiedenen Teilen Europas zu berücksichtigen. Darüber hinaus versuche ich dann nicht nur die politische Geschichte darzustellen, sondern die soziale, die kulturelle und die Wirtschaftsgeschichte. Und das ist ein Grund, weshalb das Buch so furchtbar lang ist.
Bei Evans beginnt die Geschichte des 19. Jahrhunderts mit 15-jähriger Verspätung. Dafür reicht sie 14 Jahre ins 20. Jahrhundert hinein. Er spannt den Bogen von der Schlacht bei Waterloo und dem Ende der napoleonischen Herrschaft bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In diesem Zeitraum entwickelt es sich »The Pursuit of Power«, wie das Buch im Originaltitel heißt, »Europas Streben nach Macht«. Das 19. Jahrhundert, zumindest mit den Eckdaten von Evans, war eine Epoche, in der, Zitat, »Europa eine globale Führungsrolle übernahm und andere Teile der Welt beherrschte wie in keiner anderen«.
Die Frage ist natürlich, wenn man so ein Buch schreibt, was gibt dem Buch so eine Einheit? Also ein Jahrhundert hat keinen historischen Sinn, nur eine chronologische Bedeutung. Ich wollte eine Zeitspanne, die an und für sich einheitlich gewesen ist. Und es ist sinnvoll, dieses Jahrhundert, also 15 bis 1914, als eine historische Einheit zu behandeln. Das war ein Jahrhundert, wo Europa ganz dominant in der Welt war. Daher dann der Titel, das europäische Jahrhundert.
Während vor 1815 der Krieg in Europa seit Jahrhunderten fester Bestandteil des Lebens gewesen war, erlebte Europa zwischen dem Wiener Kongress und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nur verhältnismäßig wenige Kriege. Und diese waren, betont Evans, von ihrer Dauer und ihren Folgen her begrenzt und betrafen nicht mehr als eine Handvoll europäischer Staaten. Und so betrachtet Evans das 19. als ein vergleichsweise friedliches Jahrhundert. Alles in allem, resümiert der Historiker, lag die Sterbeziffer für im Krieg gefallene Männer zwischen 1815 und 1914 siebenmal niedriger als im Jahrhundert davor.
Das kommt in erster Linie davon, dass die europäischen Mächte nach den Napoleonischen Kriegen sehr viel Angst hatten vor Revolutionen und vor den Kriegen, die von Revolutionen ausgelöst wurden. Sie wollten kooperieren miteinander, um weitere Revolutionen und Kriege zu verhindern. Es gab das sogenannte europäische Konzert. Da war die Sitte, denn wenn es ein internationales Problem gab, dann wurde ein Kongress einberufen. Und das ist sehr oft geschehen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das System, das Konzert, das europäische Konzert, ist dann zusammengebrochen ganz am Ende des Jahrhunderts. Und das war eine fatale Entwicklung.
Nur die Hälfte der insgesamt 8 Kapitel des Buches widmet sich der politischen Geschichte im engeren Sinn. Die andere Hälfte befasst sich mit Wirtschafts- und Sozialgeschichte, mit Natur-, Kultur- und Geistesgeschichte und zeigt tiefgehende Umbrüche und Veränderungen. Ein Kapitel heißt »Die Eroberung der Natur« und handelt von Großbränden und Überschwemmungen und den Versuchen, die Elemente zu bändigen. Handelt vom Schrumpfen des Raumes dank Eisenbahn und Dampfschiff, von der Bekämpfung des Schmerzes in der Medizin und dem Ende der großen Seuchen. Aber auch von der fortschreitenden Zerstörung der Wälder und der frühen Erkenntnis, dass diese Bodenerosion und sogar einen Wandel des Klimas nach sich ziehen würde. Ein anderes Kapitel trägt die Überschrift »Das Zeitalter des Gefühls«. Hier geht es um Kunst und Kultur der Romantik, um die Konflikte zwischen Kirche und Staat, um Bildung, aber auch um den erstarkenden Nationalismus. Und nicht zuletzt um den Kampf der Frauen für Gleichberechtigung. Denn ungeachtet aller weiter bestehenden Ungleichheiten sei eines der herausragenden Merkmale des 19. Jahrhunderts die allmähliche Ausweitung der Frauenrechte gewesen, betont Evans.
Ich würde sagen, dass das 19. Jahrhundert ein Zeitalter der Emanzipation ist. Es gab die zwei großen Prozesse der Emanzipation für die Frauen und für die Bauernschaft. Natürlich nur ansatzweise, aber immerhin, das ist eine völlig neue Entwicklung und auch religiöse Freiheit zum Beispiel, also die Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung. Das ist natürlich im Sog des Aufstiegs des Liberalismus, vor allen Dingen in den mittleren Jahrzehnten des Jahrhunderts.
Und so treten in diesem Buch neben die unvermeidlichen Metternich und Bismarck, neben Franz Josef I. und Napoleon III. Auch Figuren, die in anderen Geschichtsdarstellungen vielleicht nur eine Nebenrolle spielen. Emmeline Pankhurst, Herminia zur Mühlen oder Flora Tristan zum Beispiel, die für die Sache der Frauen kämpften, linke Ideen vertraten und den Abgesang auf den Adel anstimmten. Oder Sava Purlewski, ein russischer Bauer und Leibeigener, der Zeugnis ablegte vom Schicksal der Unfreien. Auch ihr Wirken konnte freilich nicht verhindern, dass diese Epoche in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs führte. Was also kann man lernen aus diesem europäischen Jahrhundert?
Ich komme zurück auf das 19. Jahrhundert als friedliches Jahrhundert und dass die Kooperation zwischen den verschiedenen Nationen, Staaten und Regierungen unerlässlich ist für die Erhaltung des Friedens. Deshalb bin ich besorgt über die Entwicklung von heute, wo diese internationalen Kooperationsmittel irgendwie unter Feuer stehen. Und es ist keine sehr erfreuliche Entwicklung, meiner Meinung nach.
Das europäische Jahrhundert ist das Werk eines renommierten Historikers und das eines versierten Erzählers, der weniger die Fachkollegen im Blick hat, daher auch keine Fußnoten, als das breite Publikum. Davon überzeugt, dass aus der Geschichte nur etwas gelernt, wenn ein Geschichtsbuch auch gelesen wird.
Das europäische Jahrhundert von Richard J. Evans ist in der Übersetzung von Richard Barth in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Die russisch-amerikanische Autorin Mascha Gessen ist das, was man eine schillernde Persönlichkeit nennt. 1967 in Moskau geboren, emigrierte sie Anfang der 80er Jahre mit ihren Eltern, russisch-aschkenasischen Juden, in die Vereinigten Staaten. Später als Erwachsene kehrte Gessen als US-amerikanische Zeitungskorrespondentin ins putinsche Russland zurück. In Moskau engagierte sie sich als Aktivistin der Schwulen- und Lesbenbewegung. 2013, als die Entwicklung Russlands zur de facto Diktatur unübersehbar wurde und die Repressionen gegen Homosexuelle immer mehr zunahmen, übersiedelte Mascha Gessen mit ihrer Frau und zwei Kindern zurück in die USA. Im Suhrkamp Verlag legt die 52-Jährige nun ein spannendes Buch über die Entwicklung Russlands in den letzten 30 Jahren vor. Titel: Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Erich Klein hat den Band gelesen.
Kaum jemand ist berufener als Mascha Gessen, eindringlich zu beschreiben, wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Im Vorwort von »Die Zukunft ist Geschichte« heißt es dazu knapp:
Ich wollte zeigen, wie es war, in den vergangenen 30 Jahren in Russland zu leben und zugleich erzählen, wie Russland selbst in dieser Zeit gewesen ist und wie es wurde, was es heute ist.
7 Biografien ziehen sich als roter Faden durch diese kompakte Darstellung von Russlands jüngster Zeitgeschichte. 4 der Protagonisten wurden in den 1980er Jahren geboren. Als das sind Shanna, die Tochter des 2015 ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemtsov. Serjoscha, der Enkel des Perestroika-Vordenkers Alexander Jakowlew. Oder Ljoscha, Enkel eines Kolchosvorsitzenden aus Perm, später Aktivist in Sachen sexuelle Minderheiten. Und Maria Baronova, Oppositionelle. Daneben finden sich noch, eine Generation älter, die Psychoanalytikerin Marina Aratjunjan, der Soziologe Lev Gutkov sowie der Philosoph unter Anführungszeichen Alexander Dugin, Vertreter der russischen Rechten, selbsternannter Putin-Berater und Liebkind aller, nicht nur westlichen Journalisten, wenn es um Russlands Abweg in den Obskurantismus geht.
Die einzigen Geschichten, die Sowjetrussland sich über sich selbst erzählte, stammten von sowjetischen Ideologen. Was kann ein modernes Land über sich wissen, wenn ihm weder Soziologen noch Psychologen noch Philosophen zur Verfügung stehen?
Der einst geballte Krieg des Sowjetsystems gegen die Sozialwissenschaften hatte zur Folge, dass westliche Wissenschaftler jahrzehntelang besser in der Lage waren, Russland zu interpretieren als die Russen selbst. Mit diesem nicht unbescheidenen Vorsatz setzt eine dichte Beschreibung der Lebensumstände von Gessens Akteuren in den 1980er Jahren ein. Serjoschas Großvater Alexander Jakowlew kehrte aus seinem Exil als Sowjetbotschafter in Kanada zurück. Jakowlew hatte sich gegen den damals in Parteikreisen schon deutlichen russischen Chauvinismus ausgesprochen. Jetzt wird er Glasnost und Perestroika als Rettung für das Land konzipieren. Enkel Serjoscha besucht selbstredend eine Nomenklaturaschule. Die Großmutter der späteren Investigativjournalistin Mascha besucht mit ihrer Enkelin eine Kirche. Ungewöhnlich für eine Frau, die im offiziell atheistischen Staat aufwuchs. Überdies ist die Großmutter Raketentechnikerin. Der künftige Putin-Gegner Nemtsov protestiert in der geschlossenen Stadt Gorki gegen die Errichtung eines Atomkraftwerks. Wir schreiben gerade das Jahr 1 nach Tschernobyl. Alexander Dugin sitzt in der geräumigen Wohnung seiner Frau, der unehelichen Tochter des Moskauer Parteichefs, studiert Heidegger und verzückt junge Frauen mit Baudelaire-Zitaten. Was in Mascha Gessens früheren Büchern, in denen sie etwa die spätsowjetischen Dissidenten oder Wladimir Putin gehörig zerzauste, was in Gessens früheren Büchern journalistisch knapp und spitz formuliert wurde, geht in »Die Zukunft ist Geschichte« in einem episch breiten Strom an zahllosen, literarisch nicht vor Kitsch gefeiten Detailbeschreibungen bisweilen unter. Ihre Referate des intellektuellen Backgrounds der russischen Intelligenzia geraten oft flapsig. Dramatische Momente in Russlands Freiheitsgeschichte am Ende der Sowjetunion allzu plakativ. Die jugendlichen Akteure von Mascha Gessens Buch werden gehörig durch die Gegend gewirbelt und es entsteht tatsächlich ein imposantes Russlandbild mit permanenten Apokalypsen und Möglichkeiten aller Art. Mascha Baronowas Biografie, die für korrupte Oppositionspolitiker und westliche, schmiergeldzahlende Firmen in Sachen Medizintechnik arbeitet, ist an Absurdität nicht zu überbieten. Zuletzt wird sie Wortführerin der Opposition. Die Rolle des einstigen Heidegger-Lesers Dugin ist bekannt. Russland hat sich mittlerweile seiner mythischen Größe besonnen, überschlägt sich in antiwestlichem, vor allem antiamerikanischem Ressentiment. Und dem Soziologen Gutkopf bleibt nichts anderes übrig, als genau das zu konstatieren. Dementsprechend düster ist auch das Resümee von Mascha Gessens faktografischem Roman, wie sie ihr Buch selbst bezeichnet.
Konnte es sein, dass diese Stadt und dieses Land dabei waren, sich selbst lebendig zu begraben? Russland und die Russen starben seit einem Jahrhundert. In den Kriegen, im Gulag und vor allem durch die Geringschätzung menschlichen Lebens im Alltag. Dieses Land wollte sich selbst töten. Alles Lebendige, die Menschen, ihre Worte, ihr Protest, ihre Liebe, rief hier Aggression hervor. Die Lebensenergie war dieser Gesellschaft unerträglich geworden. Sie wollte sterben. Das Leben war ein ausländischer Agent.
Ein Zitat von Mascha Gessen war das am Ende dieses Beitrags. Der Band »Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und verlor« liegt in der Übersetzung von Anselm Bühling im Suhrkamp Verlag vor. Aus einem Studio des Deutschlandfunks in Berlin ist uns jetzt die Autorin Erika Fischer zugeschaltet. Erika Fischer gehört zu den Pionierinnen der neuen Frauenbewegung in Österreich. Mitte der 70er Jahre zählte sie zu den Gründerinnen der feministischen Zeitschrift Auf und der Buchhandlung Frauenzimmer in Wien. Im Berlin-Verlag legt Erika Fischer nun ein Buch vor mit dem Titel Feminismus Revisited. Herzlich willkommen im Kontextstudio, Erika Fischer.
Guten Tag, Herr Kandelsdorfer.
Als junge Frau, so schreiben Sie, Frau Fischer, war Ihnen eines sonnenklar, Sie wollten keinesfalls so werden wie Ihre Mutter. Sie beschreiben Ihre Mutter als, Zitat, unglücklich, unzufrieden, unerfüllt. Jetzt im Rückblick betrachtet, ist Ihnen das gelungen, ein anderes Leben zu führen als Ihre Mutter?
Ja, in der Tat, es ist mir gelungen. Und das Interessante ist, dass, glaube ich, meine gesamte Generation darunter gelitten hat, nicht so werden zu wollen wie die eigene Mutter. Denn wenn auch meine Mutter war eine sehr progressive Person, aber ich denke, dass die Generation unserer Mütter allesamt sehr frustriert und unzufrieden waren. Und mein Leben ist völlig anders verlaufen.
Die sogenannte zweite Frauenbewegung ist in den späten 60er, 70er Jahren entstanden und war sehr, sehr einflussreich in dieser Zeit. Sie, Erika Fischer, unterziehen den Feminismus der letzten 40, 50 Jahre in Ihrem Buch so einer kritischen Reflexion. Sie blicken zurück auf diese Zeit und schauen aber vor allem auch, wie es jungen Frauen heute geht. Wie haben Sie denn die jüngeren Feministinnen erlebt, die heute 20, 30 oder 35 sind, mit denen Sie für Ihr Buch gesprochen haben, was für Themen beschäftigen diese Generation?
Ja, im Prinzip beschäftigen sie dieselben Sachen, die uns damals beschäftigt haben. Also immer noch ist der Schwangerschaftsabbruch ein Problem. Immer noch gibt es ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen in Österreich seit den 90er Jahren unverändert 22%. Und immer noch ist sexuelle Belästigung, Vergewaltigung und Gewalt ein Thema. Aber diese Frauen sind doch sehr anders, als wir damals waren. Sie sie sind wesentlich selbstbewusster, sie gehen mit ihrer Sexualität so viel sicherer und selbstbewusster um und haben insgesamt ein viel positiveres Verhältnis zu ihrem Körper. Wir mussten überhaupt erst erkennen, was der weibliche Körper ist und ein positives Verhältnis zu diesem Körper entwickeln, was gar nicht so einfach war.
Feminismus Revisited, wie würden Sie denn, Erika Fischer, das Konzept dieses Buchs beschreiben? Es ist einerseits autobiografisch, andererseits beschreiben Sie interessante Begegnungen, die Sie in den letzten Jahren gehabt haben.
Ja, also ich habe dieses Buch gemacht in erster Linie aus Neugierde. Ich glaube, das ist ja überhaupt ein ganz wesentlicher Impuls des Journalismus oder des Schreibens, neugierig zu sein auf eine fremde Welt. Ich wollte einfach sehen, wie denken und handeln die jungen Frauen heute. Und dieser Impuls kam, weil in den letzten Jahren ich eine Welle von Feminismus gespürt habe weltweit. In den 90er Jahren ist es ja ein bisschen ruhig geworden um den Feminismus und da wollte ich es einfach noch einmal wissen und habe Porträts von jungen Frauen gemacht, aber diese Porträts verbunden mit Erinnerungen an meine eigene Zeit, als ich dasselbe Alter hatte.
Ihr Buch, finde ich, liest sich bei aller politischen Pointiertheit auch sehr, sehr interessant, gerade was die autobiografischen Passagen betrifft. Sie beschreiben sehr anschaulich die politische Situation in den 70er Jahren. Und da schreiben Sie, Erika Fischer, Sie hatten damals fast das Gefühl, im Rahmen dieser neuen Frauenbewegung an einer epochalen Entwicklung teilzunehmen. Es war fast wie ein Rausch für Sie und Ihre Mitstreiterinnen. War das wirklich so?
Naja, das war schon so. Es war natürlich sehr übertrieben. Ich muss den jungen Frauen heute immer wieder sagen, wir waren wenige. Wir haben zwar Wirkung erzeugt, weil das, was wir getan und gesagt haben, so neu war, aber an der Zahl waren wir wesentlich weniger, als es heute Feministinnen gibt.
Es sind in der Tat sehr, sehr interessante Menschen, mit denen Sie gesprochen haben für Ihr Buch. Eine Transperson namens Parisa Madini gehört da dazu, also jemand, der oder die dem dritten Geschlecht angehört. Sie schreiben auch über ihre Begegnung mit der deutsch-indischen Feministin Meetu Sanyal und über drei junge Niederösterreicherinnen in Krems, die sie kennengelernt haben. Sie beschreiben aber auch eine Begegnung mit einer Sexarbeiterin aus Berlin, die nennt sich in ihrem Buch Marlene. Erika Fischer, da scheint es so, Sie gehören zu jenen Feministinnen, die Prostitution nicht immer und unter allen Umständen ablehnen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe auch schon in den 70er Jahren mich immer identifiziert mit dem Kampf der Prostituierten. Ich war immer der Meinung, dass Frauen, wenn sie nicht dazu gezwungen werden, das ist natürlich ein völlig anderes Kapitel, aber wenn sie nicht dazu gezwungen werden, das Recht haben müssen, mit ihrem Körper zu machen, was sie wollen. Und es gibt heutzutage gerade eine Welle der puritanischen Ablehnung von Prostitution, die so weit geht, Prostitution überhaupt verbieten zu wollen, das kann ich überhaupt nicht teilen. Und die junge Frau, mit der ich gesprochen habe, war eine Feministin und konnte sehr gut und sehr differenziert erklären, warum sie das macht und das auch begründen, intellektuell begründen.
Diese Frau Marlene ist Studentin der Geschlechterforschung und, wie Sie sagen, Feministin und die arbeitet auch als Zofe in einem Domina-Studio in Berlin. Sowas gibt's.
Ja, sowas gibt's offensichtlich. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass die meisten Frauen natürlich nicht wissen, was es alles gibt, glauben müssen, was sie in den Medien lesen. Und da ja jeder Mensch und jede Frau Sexualität hat in ihrem Leben, das, was diese Prostituierten machen, auf sich beziehen. Und ich bin der Meinung, dass ich will Respekt haben vor der individuellen Entscheidung einer Frau, Frau, wenn sie das aushält, wenn sie das zum Teil auch gern macht, wie diese Marlene, dann liegt es nicht an mir, das zu beurteilen.
Wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, Erika Fischer, dann legen Sie großen, großen Wert darauf, dass sich der Feminismus nicht als isolierte Bewegung betrachten lässt. Für Sie soll und muss und müsste sich Feminismus mit anderen politischen Emanzipationsbewegungen verbinden. Das heißt, Feminismus allein ist zu wenig.
Ja, ich habe Feminismus immer viel breiter gefasst. Für mich war Feminismus eine Bewegung, die darauf abzielt, eine gerechtere und menschlichere Gesellschaft zu schaffen. Und da der Sozialismus, der ja das auch will, die Frauen aber sehr oft ausgeklammert hat oder nur am Rand gesehen hat, sozusagen als Nebenwiderspruch, ist für mich der Feminismus der weitere Begriff. Ich bin sehr glücklich, dass gerade die jungen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, da ganz auf meiner Linie liegen. Die sind sehr engagiert, was Rassismus und Nationalismus anbelangt und sehen ihren Feminismus nicht nur als eine Gegenüberstellung und als eine Polarisierung zwischen Männern und Frauen. Denn die Gesellschaft, die diese Feministinnen anstreben, ist ja eine, in der auch Männer leben und leben werden. Und davon sind Sie und auch ich überzeugt, Männer profitieren werden.
Ein Thema, das in der breiteren Öffentlichkeit, aber auch innerhalb feministischer Kreise seit vielen Jahren für Debatten und Diskussionen und Streit sorgt, ist die sogenannte Kopftuchfrage. Sie nehmen da auch eine eher liberale Position ein. Wie würden Sie Ihre Position da beschreiben?
Ja, wie bei der Prostitution bin ich der Meinung, dass Frauen das Recht haben müssen, sich zu kleiden, wie sie wollen. Der Grund, warum eine Frau ein Kopftuch trägt, ist vielfältig. Also ich lebe ja in Kreuzberg in Berlin und bin umgeben von jungen Frauen, die Kopftücher haben. Das ist in den letzten Jahren viel stärker geworden. Als ich nach Berlin gezogen bin, war das noch gar nicht so. Ich glaube, es hat eine Vielfalt von Gründen und einer der Gründe ist auch die Diskriminierung von Muslimen. Auch die Tatsache, dass sie und deren Familien seit Jahrzehnten in Deutschland leben und immer noch als Ausländer betrachtet werden. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo sie sagen, okay, wenn die mich als Fremde sehen, dann zeige ich das auch äußerlich, dass ich eine Fremde bin. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
In einer Nebenbemerkung in Ihrem Buch, aber mir ist es aufgefallen, deuten Sie an, dass man es so sehen könnte, in früheren Zeiten, zu Zeiten des Kalten Kriegs, war der Kommunismus das große Feindbild der westlichen Gesellschaften, an dem man sich abgearbeitet hat. Und nach dem Wegfall des Kommunismus gab es eine Zeit lang kein richtiges Feindbild, aber das scheint jetzt durch den Islam in Anführungsstrichen ersetzt worden zu sein.
Ja, offensichtlich sind Feindbilder nötig, um das eigene System als positiv zu sehen. Die Verteufelung des Islams hat ja auch die Funktion, alles, was in unserer westlichen Gesellschaft getan und gelebt wird, als wahnsinnig toll darzustellen. Ja, und das kann ich so auch nicht sehen.
Nun scheint es so zu sein, dass der Rechtsruck in Europa und den USA viele Errungenschaften der Frauenbewegung zunehmend in Frage stellt. Das beginnt bei Donald Trump, der sich damit brüstet, dass er nichts dagegen habe, Frauen in den Schritt zu greifen. Das betrifft den Kampf gegen den sogenannten Genderwahn, eines der bevorzugten Feindbilder rechter und rechtsradikaler Parteien. Das betrifft auch den Hass gegen Lesben und Schwule, der in Osteuropa und in Russland fast schon identitätsstiftend geworden ist. Und auch bei uns klingen jetzt immer wieder Töne an, die vor 10 oder 20 Jahren völlig undenkbar gewesen wären. Ich denke zum Beispiel an die identitäre Aktivistin Caroline Sommerfeld. Die plädiert dafür, dass Frauen das Wahlrecht wieder entzogen werden müsse. Das Frauenwahlrecht bedrohe die westliche Zivilisation, behauptet Caroline Sommerfeld. gestellt. Sie hat, wenn ich das richtig verstehe, nichts dagegen, dass ihr Mann oder ihr Vater wählen gehen und sie in der Wahlzelle sozusagen politisch gleich mitmeinen. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie sowas zum Frühstück in der Zeitung lesen?
Die Verbindung von Rassismus, Nationalismus, Schwulenfeindlichkeit und Sexismus ist ein Paket. Das gehört einfach zusammen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die jungen Feministinnen heute so großen Wert darauf auf ihren Kampf gegen Rassismus legen. Das gehört einfach zusammen. Das ist dieselbe Denke, dieselbe Denkweise, nur immer jeweils gegen eine andere Bevölkerungsgruppe gerichtet.
Was Sie auch ansprechen, ist die Situation in Österreich. Da ist es ja so, dass die türkis-blaue Regierung die Förderungen für Frauenprojekte stark gekürzt hat. Bekommen Sie davon in Berlin etwas mit?
Das ist furchtbar. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt und kann sich nicht leisten, eine Frauenberatungsstelle oder eine Familienberatungsstelle zu finanzieren. Das ist Teil dieser Tendenz, die Frauen zurück an den Herd zu drängen und jegliche emanzipative Bewegung klein zu halten. Das gehört eben zum rechten Gedankengut dazu.
Feminismus Revisited, so heißt das neue Buch von Erika Fischer, über das wir soeben gesprochen haben. Erschienen ist es im Berlin Verlag. Am 8. März wird Erika Fischer ihr Buch auch in Wien präsentieren, und zwar ab 19.30 Uhr in der Wien-Bibliothek. Sie hören die Sendung Kontext. Wir bleiben beim Thema Feminismus. Auch die deutsche Journalistin Caroline Rosales, Jahrgang 1982, versteht sich selbst als Feministin. Sie führt eine flotte Feder und schreibt für Zeitungen wie die Berliner Morgenpost und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. In ihrem neuen Buch »Sexuell verfügbar« lotet Caroline Rosales den Grundwiderspruch vieler Frauen von heute aus. Sie wollen gleichzeitig emanzipiert sein und begehrt werden. Unsere Rezensentin Uli Jürgens zeigt sich nur mäßig begeistert.
Caroline Rosales ist 1982 geboren. Sie ist mit den Spice Girls, Britney Spears und Christina Aguilera aufgewachsen. Sie wurde von Fernsehserien wie Sex and the City geprägt. Ihr Schreibstil erinnert an Artikel in Frauenzeitschriften. Locker flockig geht es dahin, mit vielen englischen Modewörtern. Was der Autorin besonders wichtig ist, wird in Großbuchstaben geschrieben. Das nervt. Ich hoffe, Sie konnten die Großbuchstaben hören. Doch Caroline Rosales spricht die Sprache ihrer Generation, erzählt schonungslos offen und ehrlich von ihrem Leben. Die schöne französische Großmutter war ein Vorbild.
In meiner Erinnerung isst sie Gemüse ohne Salz und hartgekochte Eier. Dafür, erzählte sie mir damals, sei sie immer die Schönste gewesen. Sie habe nach ihren ersten vier Kindern so gut ausgesehen, dass Unbekannte, die meine Großeltern trafen, sie für die Geliebte und nicht für die Ehefrau meines Großvaters hielten.
Und so wird aus dem pummeligen Mädchen eine sehr schlanke junge Frau, die rasch merkt, dass es nicht darum geht, was sie will oder wie sie sich das Leben vorstellt, sondern darum, was die Männer wollen. Man mag immer wieder den Kopf schütteln darüber, was sich die Autorin ständig selbst antut. Ist es wirklich so viel effizienter und leichter, sich einfach anzupassen?
Aus alledem lernte ich als junge Frau, wenn ich nur schlank und schön genug bin, sexuell gefügig und obendrein noch ein bisschen interessant, kann ich der Maximalanforderung eines jeden Mannes entsprechen.
Caroline Rosales verteufelt Sexratgeber, bedient sich aber wenig später genau dieser Diktion. Sie geißelt den Schönheitswahn und erzählt in einem der letzten Kapitel von ihrer Schönheitsoperation. Sie prangert an, dass Frauen anderen Frauen gegenüber nicht solidarisch sind, und urteilt dann selbst an anderer Stelle über eine neue Elterngeneration.
Neuerdings sind sie gefühlt überall. Die Familien in ihren Minivans und Kombis mit ihrer echten, lebendigen, fröhlichen Kinderschar. Die Eltern, vor allem die Frauen, klopfen sich auf die Schulter. Und auch das Statistische Bundesamt vermeldet endlich wieder mehr Babys von Akademikerinnen und gut ausgebildeten Frauen. Ja, seht her, ihr Intellekt ist groß und ihr Schoß fruchtbar und gesund. Das ist natürlich der Subtext einer großen Kinderschar.
Aber vielleicht muss diese Geschichte genau so erzählt werden. So ironisch, mutig und selbstlos. Und es stehen ja viele gescheite Dinge in diesem Buch. Viele interessante Gedankengänge und viele noch zu diskutierende Überlegungen. Etwa, wie sich die Anbahnung einer Beziehung, das Dating, im Laufe der Zeit verändert hat.
Im Zeitalter von Apps funktioniert Dating immer mehr nach den Regeln der personalisierten Angebote bei gleichzeitiger grenzenloser Verfügbarkeit. Man kennt schon vor dem ersten Treffen viele Eigenschaften des potenziellen Partners durch Googlen, Chatten und reduziert das Risiko. Es wird nach links und rechts geswiped, Herzen verteilt, algorithmisch vorsortiert, ausgewählt und bestellt.
Frauen sind vielfach noch immer wirtschaftlich von Männern abhängig. Sie verdienen weniger für gleiche Arbeit. Sie sind meist ganz selbstverständlich für Kinder und Haushalt zuständig. Und so sind auch die Kapitel besonders interessant, in denen es etwa um toxische Männlichkeit geht oder um die Unart des Mansplainings, also wenn ein Mann einer Frau auf herablassende Weise die Welt erklärt. Und auch aktuelle politische Entwicklungen werden abgehandelt.
Es ist leicht zu erkennen, dass extreme Männlichkeitsideale und der vorherrschende Rechtsruck in Europa auf einer Achse liegen. Und nicht nur diese Erkenntnis, sondern auch die vergangenen Monate voller Machtdemonstrationen und Gegenreden mächtiger weißer Männer, sie haben für mich den sich öffnenden Spalt für den einfallenden Lichtstrahl in die Düsternis, symbolisch für MeToo, wieder verengt. Mich entmutigt, dass jenes viel diskutierte Ende des Patriarchats in greifbarer Nähe sein könnte.
Auch wenn dieses Buch mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt, so ist es insgesamt ein Plädoyer für eine positive Einstellung zur eigenen Sexualität, für Selbstentfaltung und Selbstbestimmung. Dennoch bleibt nach der Lektüre vor allem ein Gefühl übrig: Ratlosigkeit.
Sexuell verfügbar. Dieses Buch von Caroline Rosales ist im Ullstein Verlag herausgekommen. Folgende Titel haben wir Ihnen heute sonst noch vorgestellt:
Richard J. Evans, Das europäische Jahrhundert, ein Kontinent im Umbruch, 1815 bis 1914, Deutsche Verlagsanstalt München. Mascha Gessen, Die Zukunft ist Geschichte, wie Russland die Freiheit gewann und verlor, Suhrkamp Verlag Berlin. Und Erika Fischer, Feminismus Revisited, Berlin Verlag.
Diese Literaturliste finden Sie auch im Internet unter oe1.orf.at/kontext. Am Mikrofon war Günther Keindelsdorfer.